Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Als Wort Gottes für den heutigen Sonntag lesen wir miteinander Jesaja 5, die Verse 1 bis 7. Singen will ich von meinem Freund, das Lied meines Liebsten von seinem Weinberg. Einen Weinberg hatte mein Freund auf einem fetten Hügel. Er grub ihn um und säuberte ihn von Steinen und bepflanzte ihn mit Edelreben. Er baute einen Turm in seine Mitte und hieb auch eine Kelterkufe darin aus. Dann erwartete er, dass er Trauben bringe. Doch er brachte schlechte Beeren. Und nun, Bewohner von Jerusalem und Männer von Juda, richtet doch zwischen mir und meinem Weinberg. Was war an meinem Weinberg noch zu tun, und ich hätte es nicht an ihm getan? Warum habe ich erwartet, dass er Trauben bringe? Und er brachte schlechte Beeren. Nun, so will ich euch denn mitteilen, was ich mit meinem Weinberg tun werde. Seinen Zaun will ich entfernen, dass er abgeweidet wird. Seine Mauern niederreißen, dass er zertreten wird. Ich werde ihn zur Wüstenei machen. Er soll nicht beschnitten und nicht behackt werden, in Dornen und Disteln soll er aufgehen. Und ich will den Wolken befehlen, dass sie keinen Regen auf ihn regnen lassen. Denn der Weinberg des Herrn der Heerscharen ist das Haus Israel, und die Männer von Juda sind die Pflanzung seiner Lust. Und er wartete auf Rechtsspruch, und siehe da, Rechtsbruch. Auf Gerechtigkeit, und siehe da, Geschrei über Schlechtigkeit. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, liebe Gäste, das heutige Wort ist ein ganz besonderer Abschnitt aus dem ersten Teil des Propheten Jesaja. Man bezeichnet es als Weinberglied nach Vers 1. Singen will ich von meinem Freund das Lied meines Liebsten von seinem Weinberg. In der Formulierung von meinem Freund, das Lied meines Liebsten, dürfte die Wechselbeziehung zwischen Mann und Frau anklingen. Die Wortwahl ist, ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen, ob ihr es so empfunden habt, in diesem ersten Vers etwas angelehnt ans Hohelied Salomos. Das Lied meines Liebsten. Jesaja als Prophet vertritt gewissermaßen beide Seiten. Einerseits ist er der Sprecher des Ehemanns, nämlich Gottes. Andererseits ist er selbst Teil der Ehefrau, nämlich des Gottesvolkes, wenn wir gerade einmal in diesem ersten Vers bleiben wollen. Das Lied, das Jesaja zu singen hat, fängt also an wie ein Liebeslied. Es ist kurz und klar und beschreibt vor allem das Thema der Predigt, das ich gewählt habe, Gottes herrliche Fürsorge. Die weiteren Verse 3 bis 7 haben wir auch gehört und gelesen. Im Mittelpunkt sollen aber heute ganz die positiven Verse 1 und 2 stehen. Was hat Gott nicht alles investiert in seinen Weinberg Israel? Wenn man einen Weinberg anbaut, dann muss man als erstes einen geeigneten Platz auswählen dafür. Und Gott sagt, mit größter Liebe und Sorgfalt habe ich das getan. Breiter noch würden wir übersetzen, Vers 1b, einen Weinberg hatte mein Freund auf einem Berg Horn, einem Kind der Fettigkeit, so heißt es eigentlich. Das, was bei Elberfelder, ich glaube auch bei Luther, so ein bisschen schwach in der Aussage zusammengezogen ist, einen fetten Hügel, heißt wörtlich auf einem Berghorn, einem Kind der Fettigkeit. Es sind zwei Aussagen, zwei sehr kräftig betonte Aussagen da drin. Das Berghorn, das ist ein freistehender, ein aus der Gebirgs- oder aus dem Berg massiv herausragender Einzelhügel. Wir denken etwa an den Kaiserstuhl oder aber hier der Burgberg bei Weinsberg mit der Ruine Weibertreu obendrauf. Das ist so ein Berghorn, ein herausragender Berghügel, der den ganzen Tag über der Sonne ausgesetzt ist. Das ist ja der Punkt, morgens geht im Osten die Sonne auf und bis sie abends wieder untergeht, steht dieses Berghorn den ganzen Tag unter der Sonneneinstrahlung, bekommt also Wärme und damit Reife und Süße des Weines zuhauf ab. Noch eine zweite Eigenschaft hat dieser Ort, den Gott für seinen Weinberg ausgesucht hat. Er ist ein Kind der Fettigkeit. Das heißt, es ist kein magerer Boden, dem man nur mit Mühe den Ertrag abringen kann. Nein, es ist fruchtbarste Erde. Die Weinstöcke, die hier wachsen, die werden reichlich Ernte bringen. Und durch die Fettigkeit des Bodens wird auch der Wein ein intensives Aroma haben. Die Württemberger nennen das Zbodegfertle, besonders ausgeprägt bei den Laufenern. Ich weiß nicht, ob es andere auch so ausgeprägt haben. Daran erkennt der Weinfachmann schon am Aroma vom Bodegfertle, in welcher Lage, auf welchem Untergrund ungefähr ein solcher Wein gewachsen ist. Also hier kann ein Wein wachsen, der nach Menge und Qualität Jahr für Jahr Spitzenerträge bringt. Kind der Fettigkeit, das besagt, das ist sein Wesen. Diesem Boden ist eine praktisch dauerhafte Fruchtbarkeit angeboren, angeeignet. Diesem Boden muss man Fruchtbarkeit nicht durch reichlichen zusätzlichen Dünger abgewinnen. Fruchtbarkeit, Fettigkeit ist sein Merkmal. Was hier wächst, bringt zwangsläufig viel Frucht, das kann gar nicht anders. Aber damit nicht genug. Obwohl dieser Ort von sich aus schon höchsten Ansprüchen genügt, investiert Gott noch eine Menge zusätzlicher Kraft, um ihn vollkommen vorzubereiten. Und er grub ihn um und säuberte ihn von Steinen und bepflanzte ihn mit Edelrebe. Er grub ihn um. Wer ein bisschen was vom Weinbau weiß, der weiß auch, umgraben heißt beim Weinberg nicht einfach irgendwie mit dem Häckchen kommen oder mit dem Spaten mal vielleicht so spatentief umgraben. Bei der Anlage eines Weinbergs, da heißt das Rigolen. Hier so ein Rigolpflug, wie man ihn ähnlich vielleicht auch zur Zeit des Jesaja schon gehabt haben könnte. Rigolen heißt, der Boden wird 50, 80 Zentimeter tief umgegraben, bis 1,20 Meter tief gelockert, damit die Wurzeln des Weines möglichst leicht und tief in den Boden hinunterkommen. Allerdings, wenn wir diesen Pflug sehen, schreibt Franz Delitzsch, einer der großen Ausleger des Jesaja-Buchs, dass das hebräische Wort, das für umgraben steht, doch eher auf den Karst hindeutet. Die Weinberghacke. Wegen der ausgeprägten Steillage, die man ja früher, heute pflanzt man Wein wie den Kartoffeln in der Ebene, damit sie besser maschinell gedeihen können. Aber am Hang wird das Aroma natürlich besser, mehr Sonne. War wahrscheinlich der Hang zu steil, um den mit der Seilwinde hochgezogenen Rigolpflug überhaupt einsetzen zu können. Meist mit der Hacke musste der Boden von Hand metertief durchgegraben und durchgearbeitet und gelockert werden. Eine unglaubliche Schinderei. Aber das investiert der Herr in seinen Weinberg. Und er säuberte ihn von Steinen. Das ist ein Bild aus der Umgebung unserer ersten Gemeinde in Züttlingen. Damals war mir das aufgefallen im Jagstal. Da seht ihr, wie links und rechts des Weinbergs solche Steinriegel den Hang entlanglaufen. Wie kann man sehen kann, sind die mehrere Meter breit und gut anderthalb bis zwei, wenn nicht sogar drei Meter hoch. Die bestehen aus Steinen und Felsbrocken, die man in mühevoller Knochenarbeit aus dem Boden herausgeholt hat. Unterhalb dieses Weinbergs ging ein Spazierweg, den wir früher in unserer Züttlinger Zeit immer wieder gegangen sind. Und ich habe jedes Mal gestaunt und darüber nachgedacht, was das wohl für eine jahrelange Schinderei gewesen sein muss, bis die ganzen Steine aus dem Boden herausgegraben und links und rechts da aufgehäuft haben. Und Gott sagt, so viel Mühe habe ich mir mit dir gemacht. Und der hebräische Text weist auch darauf hin, dass Gott die herausgearbeiteten Steine dann in ähnlicher Weise verwendet hat. Er hat sie nicht einfach irgendwo liegen lassen, er hat sie als einen Wall oder als eine Mauer um seinen Weinberg angelegt. Das zeigt uns auch Vers 5 dann, wenn Gott sagt, ich will den Zaun niederreißen, die Mauern abbrechen, dann war da vorher eine Mauer. Solche Steinriegel und Steinmauern haben einen doppelten Zweck. Zum einen dienen sie dem Schutz und zum anderen verbessern sie ganz erheblich das Kleinklima eines solchen Weinbergs. Sie halten den Wind ab und die Steine speichern tagsüber die Wärme der Sonne und geben sie dann langsam nachts wieder ab. So ist der Weinberg also perfekt angelegt. Und dann pflanzt Gott Edelreben. Nicht irgendeinen billigen Plunder, den er irgendwo im Supermarkt billig erstehen konnte, nein, lauter erlesene Stöcke edelster Sorten. Das hebräische Wort ist wohl ein Farbwort, deutet auf einen hellroten Wein hin, so Delitzsch, ähnlich etwa diesem Cabernet Sauvignon, ist das Bild von Jesaja 5. Gott lässt sich's in jedem Bereich eine Menge kosten. Nur's Beste vom Besten, von vorn bis hinten. Und er baute einen Turm in seine Mitte. Das ist nicht nur ein Geräteschuppen oder ein Wingerthäusle. Ein solcher Turm, hier einer aus der Gegend von Alzey, das ist vornehmlich auch ein Wachturm. Er dient dem Schutz vor Tieren und auch vor Menschen, die den Weinberg plündern wollen, wenn die Ernte reif wird. Der Turm ist ein Bild der Bewahrung, auch ein Bild der Streitbarkeit Gottes. Gott ist für sein Volk da. Gottes Volk lebt unter seinem wachsamen Auge. Es lebt unter seiner schützenden Hand. Und dann haut er noch eine Kelterkufe aus dem Fels. Früher wurde der Wein vor allem getreten, wie wir es hier in einer alten ägyptischen Malerei sehen. Eine solche Kufe hat der Weinbergbesitzer aus dem massiven, gewachsenen Fels gehauen. Die besteht, wie man hier eben sieht, einerseits aus dem Trog, in dem die Trauben getreten werden, und dann einem Überlauf, in dem dann der Traubensaft zur weiteren Bearbeitung aufgefangen wird. Und damit ist nun alles fertig. Der Weinberg ist angelegt, die Weinstöcke gepflanzt, die Kelterkufe gehauen. Jetzt brauchen nur noch die Trauben zu wachsen. Dann erwartete er, dass er Trauben bringe, der Weinberg. Das ist ja nun wahrlich auch nichts Anstößiges, wenn man von einem Weinberg erwartet, dass er Trauben bringt. Aber mit einer bitterherben Feststellung endet dieses Weinberglied. Doch er brachte schlechte Trauben. Luther übersetzt Herlinge. Herlinge ist das nächste Bild, oder Geiztrauben entstehen aus einer verspäteten Nachblüte auf unerwünschten Nebentrieben. Die bleiben klein und werden meistens, weil sie eben spät dran sind, schon von vorne weg nicht mehr richtig reif. Das heißt, sie sind mickrig und sauber und treiben einem die Tränen ins Gesicht. Und wenn man die in den Wein mit einarbeitet in zu reicher Menge, dann büßt er erheblich Qualität ein. Wobei selbst diese Übersetzung noch zu positiv sein könnte. Der hebräische Begriff kann auch schlicht wilden Wein meinen. Also mit dem Bild wollte ich nochmal zeigen, das rechts, das hat er erwartet von seinem Weinberg. Das links hat er gekriegt. Wobei, wie gesagt, selbst das links noch zu positiv gedeutet sein könnte. Der hebräische Begriff kann auch schlicht den wilden Wein meinen. Links unten auf dem Bild, die mickrigen Träubchen. Die griechische Übersetzung, die ja zur Zeit Jesu die allgemein gebräuchliche war, sagt sogar noch drastischer: Dornengestrüpp. Nicht schlechte Beeren, sondern Dornengestrüpp. Wir haben also drei Möglichkeiten der Deutung dieses Schlusssatzes: entweder Herlinge Oder nur die wilden Unterlagen haben ausgeschlagen. Das heißt dann, die Veredelung, die Gott an diesem Rebling vorgenommen hat, hat gar nicht angeschlagen. Der alte Reben hat das Edelreis abgestoßen. Oder drittens, von der ganzen Pflanzung, die Gott vorgenommen hat, wäre gar nichts gediehen. Die ganzen Weinstöcke kümmern vor sich hin, werden von Unkraut und Dornengestrüpp überwuchert. Dann pfeift zwar die Goldammer ihr schönes Lied, aber zu holen ist da nichts. Das wäre das dritte Ackerfeld vom vierfachen Ackerfeld. Neutestamentlicher Bezug. Vers 6 scheint dieser letzten Möglichkeit zu widersprechen, wenn der Herr sagt: Ich werde ihn zur Wüstenei machen, er soll nicht beschnitten und nicht behackt werden, in Dornen und Disteln soll er aufgehen. Könnte man so verstehen, dass die noch nicht wachsen? War mein erster Gedanke auch. Dann habe ich nochmal drüber nachgedacht und festgestellt, es muss kein Widerspruch sein. Das Gericht Gottes vollzieht sich häufig ja gerade so, dass der Mensch nun auch nach Gottes Willen das wird, was er durch seine Gottlosigkeit und Eigenmächtigkeit gegen Gottes Willen schon geworden ist. Versteht? Gott möchte zunächst, dass ein Mensch auf einem guten Weg bleibt, in seiner Eigenmächtigkeit und Gottlosigkeit geht er andere Wege. Und dann sagt der Herr irgendwann, na gut, wenn du in deiner Eigenmächtigkeit deinen eigenen Weg gehen willst, dann kämpfe ich gegen deinen Zerfall nicht mehr an, dann lasse ich dich laufen. Und dann sei du nun auch mit meiner Zustimmung das, was du bisher schon ohne meine Zustimmung gewesen bist, ein Wildling. Dornengestrüpp oder was auch immer. Mit diesem Bild malt der Herr seinem Volk vor Augen: Das alles habe ich für dich getan. Und ruft das Volk selbst zum Zeugen und zum Richter auf die Verse 3 und 4. Nun, Bewohner von Jerusalem, Männer von Juda, richte doch zwischen mir und meinem Weinberg. Was war an meinem Weinberg noch zu tun und ich hätte es nicht getan. Sagt mir's, gab es irgendwas, was ich noch besser für euch hätte tun, noch schöner herrichten können, noch vollkommener vorbereiten können, als ich es getan habe? Gott hat es definitiv an nichts fehlen lassen. Alle Voraussetzungen sind erfüllt, dass Trauben wachsen können. Liebe Geschwister, wir können es als Weinberg Gottes im neuen Bund heute wohl kaum weniger bestätigen und auch wir als Gemeinde in der Eichenau. Hat Gott uns nicht an einen fetten Ort gesetzt? Es geht uns gut. Und Gott hat uns ja nicht nur materiell mit allem reichlich und gut versorgt, er hat uns ja auch geistlich überreich versorgt. Die Boten des Evangeliums haben gewissermaßen im Namen Gottes, im Auftrag Gottes, den Weinberg rigolt und umgegraben. Sie haben das alte Heidentum, die Steine und Wurzelknorren des Aberglaubens entfernt. Angst und Unsicherheit des Heidentums ausgeräumt. Wenn wir, was für die meisten von uns ja wohl gilt, im christlichen Umfeld groß geworden sind. Wir haben da gar keine Vorstellung, in welcher Angst der Heide lebt, in der sprichwörtlichen Heidenangst. Sein ganzer Alltag ist bestimmt, dass er ja mit den bösen Geistern oder mit den Ahnengeistern, die sein Leben umgeben, nicht ins Gehege kommt. Ständig muss er darauf achten, dass er nicht irgendeinen von diesen unsichtbaren Mächten beleidigt, ihm zu nahe tritt, besänftigen. Und dann am allerschlimmsten die Unsicherheit. Sie haben keine Heilsgewissheit. Sie wissen nicht, wohin sie mit diesem Leben und nach diesem Leben gehen. Wir dagegen, liebe Geschwister, wir sind das Land der Reformation. Wir haben seit fast 500 Jahren die Bibel in unserer eigenen Sprache. Wie viele Erweckungen gingen durch unser Land? Ich glaube nicht gerade durch Oberschwaben. Wenn ich es richtig mitbekommen habe, Oberschwaben ist von den Erweckungsbewegungen bis heute leider, wenn überhaupt, nur gestreift worden. Aber ansonsten, seit Jahrhunderten haben wir die Verkündigung des Evangeliums, die Botschaft, dass der Sünder ganz aus Gnade von Gott angenommen wird, ohne eigenes Verdienst, ohne eigene Gerechtigkeit. Christi Blut und Gerechtigkeit, das ist mein Schmuck und Ehrenkleid. weil Jesus für unsere Sünden am Kreuz gestorben ist, was wir nachher im Abendmahl miteinander feiern dürfen. Und wir brauchen es nur anzunehmen. Ja, wir müssen nach dieser Gnade nicht mal suchen. In unserem Land, ganz anders als in irgendwelchen Völkern dieser Erde, wird uns das Evangelium ja von klein auf nachgetragen. Dem einen wurde es liebevoll eingeflößt, dem anderen hat man es vielleicht etwas ungeschickter und ruppiger eingebläut, aber jedem von uns wurde es nahegebracht. Jeder von uns lebt geistlich doch wie die Made im Speck. Und wer nicht satt wurde, geistlich gesehen nur deshalb, weil er nicht gegessen hat, am reich gedeckten Tisch. Und bei aller geistlichen Not in unserer Kirche, in unserem Volk, auch heute, haben wir doch immer noch alles, was wir brauchen, um die Gnade Gottes zu erkennen und zu begreifen. Wir sind, wenn man so will, wie ein Weinstock, der direkt auf einem gut abgelagerten Mistkompost sitzt. Beste Voraussetzungen. Und noch umgibt uns Gottes schützende Hand. Noch steht der Turm. Noch leben wir in einem freien Land, in dem wir uns versammeln können, wann und wo immer wir wollen. Noch können wir frei unseren Glauben weitersagen. Noch haben wir außer Häme und Spott kaum nennenswerte Nachteile zu befürchten. Wir können unseren Kindern, Nachbarn, Arbeitskollegen frei von Jesus erzählen. Wir können öffentlich zu unseren Veranstaltungen einladen. Und Gott hat uns eine Kirche gegeben, ein ganzes Gemeindezentrum mit Nebenräumen, und im Mai dürfen wir das 60-jährige Jubiläum unserer Eichenauer Kirche feiern. Wieder ein Jahr, das in ganz besonderer Weise unter der Dankbarkeit dem Herrn gegenübersteht. Gott hat uns an einen fetten Ort gepflanzt. Er hat alles für uns getan. Sind wir nun ein guter Weinberg? Für manchen in unserem Land mag das eine ganz neue Frage sein. Ja, wie genügt es nicht, dass ich getauft bin? Reicht es nicht, wenn ich in den Gottesdienst gehe? Will Gott noch mehr von mir? Wenn wir einen Apfelbaum in unseren Garten setzen, sind wir dann begeistert, wenn der mit knapper Not am Leben bleibt und so Jahr für Jahr für sich dahin vegetiert? Also ich erwarte schon, dass mein Garten irgendwann auch einen Ertrag abwirft in Uttenweiler. Und Gott sagt uns, dass er es grundsätzlich nicht anders sieht. Dabei steht Gott nicht als Aufseher mit der Peitsche hinter uns. Das ist auch ganz wichtig, dass wir ganz sauber am Wort bleiben. Gott steht nicht als Aufseher mit der Peitsche hinter uns und erwartet gnadenlosen Einsatz bis zum Letzten. Ich sage es immer wieder, Gott erwartet vor allem eins: Treue. Das ist wichtig und interessant. Gott wirft seinem Volk, glaube ich, soweit ich es übersehe, nie vor, ihr habt zu wenig getan, ihr habt nicht hart genug gearbeitet. Er sagt, ihr seid mir untreu geworden. Das ist was ganz anderes. Er erwartet, dass wir einsetzen und gebrauchen, was er uns geschenkt hat. Nichts mehr, aber nichts weniger. Dass wir in dem bleiben, dass wir sind, was wir durch seine Gnade und Kraft sowieso schon sind. Jeremia 2,21 klagt Gott, ich hatte dich gepflanzt als Edelrebe, lauter echtes Gewächs. Aber wie hast du dich mir verwandelt in entartete Reben eines fremdartigen Weinstocks? Frucht bringen heißt vor allem eins: beim Herrn bleiben, ihm treu bleiben. Dann kommt die Frucht gewissermaßen von selbst. Wir wissen, der bekannteste Abschnitt im Neuen Testament zu diesem Thema, Johannes 15, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Und Vers 5 sagt Jesus ganz einfach: wer in mir bleibt und ich in ihm. Nicht wer schafft bis zum Umfallen, sondern wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Wachstum und Frucht bringen ist ein natürlicher Prozess. Es braucht eigentlich nur eines dazu, eine gesunde Pflanze. Eine gesunde Pflanze wächst, zumindest in der Wachstumszeit. Das gilt auch für eine Gemeinde und es gilt für jeden einzelnen Christen. Ein geistlich gesunder Christ wächst. In seiner Beziehung zu Jesus, in seiner geistlichen Entwicklung, in seinem Dienst für Jesus? Eine geistlich gesunde Gemeinde wächst in der Treue zu Christus, im liebevollen Umgang miteinander. Wir hatten es am letzten Mittwoch nochmal im Bibelgesprächskreis 2. Thessalonicher. Im 1. Thessalonicher hat Paulus schon gerühmt und gelobt, wie großartig der Glaube und die Liebe der Korinther untereinander und zueinander ist und hat ihnen gewünscht, dass sie noch reichlicher zunehmen im Glauben und in der Liebe. Und im 2. Thessalonicher Brief stellt er fest, so ist's. Sie sind noch mehr gewachsen, reichlich im Glauben und in der Liebe. Eine geistlich gesunde Gemeinde wächst. Und früher oder später wohl auch zahlenmäßig. Frucht in der Bibel ist immer auch, dass Gott neue Menschen in die Nachfolge ruft und der Gemeinde hinzufügt. Was ganz wichtig ist, liebe Geschwister, was wir aus dem Ganzen sehen, nicht Wachstum und Frucht muss unser eigentliches Ziel sein. Beim Herrn bleiben muss unser Ziel sein. Und in dem Maße, wie das geschieht, wird Wachstum und Frucht im Prinzip ganz von selber aus unserem Leben entstehen. Allerdings gibt es auch Irrtümer. Viele Menschen stellen sich das Leben vor in der Nachfolge Jesu wie eine Kreuzfahrt in der Karibik auf einem Luxusliner. Und wenn man in christliche Veranstaltungsprospekte schaut, dann kann man in dieser Auffassung bestätigt werden. Sie ziehen ihr Hawaii-Hemd an, stecken die Sonnencreme ein und schlendern in den Sandalen locker flockig zum Hafen hinunter. Aber was für ein Schock. Im Hafen liegt kein Luxusliner, im Hafen liegt ein ganz schlichtes Rettungsschiff. Kein Tennisplatz, keine Golfanlage, keine Bar, kein Pool, gar nichts. Kommt die Frage auf, müssen wir etwa Dienst tun? Müssen wir Frucht bringen? Fragt der Weinstock, muss ich, wenn er Weinstock ist und nicht Dorngestrüpp, kann er gar nicht anders. Müssen wir, liebe Geschwister, diese Welt steht unter der Herrschaft Satans. Alle Menschen um uns herum, unsere Familienmitglieder, unsere Söhne und Töchter, unsere Enkel und Enkelinnen, unsere Väter und Mütter, unsere Brüder und Schwestern, unsere Ehemänner und Ehefrauen, Onkeln und Tanten, Nachbarn und Nachbarinnen, unsere Freunde und Bekannte, wenn sie ihr Leben nicht Jesus anvertraut haben, dann stehen sie unter der Herrschaft Satans. Dann werden sie am Tag des Gerichts mit ihm und seinen Dämonen ins ewige Feuer geworfen. Das ist die Lage. Müssen wir Frucht bringen? Stellen wir uns Folgendes vor. Wir sitzen am reich gedeckten Tisch. Vor uns eine riesige Palette mit Sauerbraten, Rehrücken, Gänseleberpastete, Spätzle, Kroketten, Pommes, Salate aller Art. Vorne draus, bei guten Schwaben, darf eine ordentliche Suppe nicht fehlen. Hinterher Traubensaft, Bier, Orangensaft und noch ein leckerer Trollinger Lemberger. Und als Nachtisch wartet noch ein riesiger Früchte-Eisbecher auf uns. Und neben unserem Tisch sitzt ein Kind, klein, unterernährt, am Verhungern. Spindeldürre Arme und Beinchen, einen dicken, vom Hunger aufgetriebenen Bauch. Müssen wir dem was abgeben? Nein, wir müssen nicht. Wir können gar nicht anders. Wenn wir anders könnten, wären wir keine Menschen. Genauso, liebe Geschwister, noch viel schlimmer ist die geistliche Situation. Wir Christen in Deutschland leben in einem gewaltigen geistlichen Überfluss. Wir leben in der herrlichen Fürsorge Gottes. Wir haben für unser geistliches Leben alles, was das Herz begehrt. Wir sitzen geistlich gemästet am Tisch. Und um uns her, unsere Familienmitglieder, Nachbarn, Verwandte, Arbeitskollegen, sind geistlich am Verhungern. Sie gehen dem sicheren Tod, dem ewigen Verderben entgegen, wenn wir ihnen die gute Nachricht von Jesus nicht weitersagen. Wenn wir nicht für sie beten, wenn wir nicht in geeigneter Weise für sie eintreten. Wenn wir nicht täglich in unseren Gebeten vor Gott um sie ringen, dass sie sich dem Glauben an Jesus öffnen und gerettet werden, müssen wir das tun? Nein, wenn wir die Lage vor Augen haben und geistlich klar sehen, dann können wir gar nicht anders. Eines Tages wird unser Leben von Gott wie eine reife Frucht eingesammelt werden. Schön, wenn Gott dann Frucht findet, so wie an diesem Weinstock. Was für eine Freude, wenn ein Weinstock prallvoll hängt mit schönen, saftigen Trauben. Möge Gott schenken, dass unser Leben und unsere Gemeinde einem solchen Weinstock gleichen. Dass unsere Gemeinde ein Weinberg Gottes ist, an dem Gott täglich seine Freude hat und über den er weiter segnend und bewahrend seine Hand hält. Amen.